Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rudelgebrüll, dem deutschen Detroit Lions Fan Podcast. Und ja, heute sind wir zu dritt wieder am Start. Diesmal mit dem lieben Christian.
Einen wunderschönen guten Abend in die Runde.
Dem lieben Moritz.
Tagchen.
Und mit meiner Wenigkeit, dem Marius. Und ja, nachdem wir in der letzten Folge ja so einen kleinen Season Review gemacht haben, was gut, was schlecht gelaufen ist, was man sich oder auf was man sich vielleicht auch in der Offseason jetzt fokussieren sollte, Stichwort Max Crosby oder auch ja Pain Points in der Defense, wollen wir heute mal schauen, was wir denn so in der nächsten Zeit alles erwarten können oder was wir auch in Zukunft von den Lions und vor allem auch dem neuen Offensivkoordinatorengespann, wenn man so sagen darf, erwarten darf. Ja, Christian, ich würde direkt mal mit der Frage reingehen. Warst du überrascht, als dann nach Drew Petzig nochmal die Nachricht kam, wir haben auch Kafka gesigned?
Definitiv. Also ich meine, Kafka hatte Headcoach-Gespräche, er war jetzt dann auch quasi Übergangs-Headcoach in New York bei den Giants. Mhm. Und klar, nachdem Harbaugh da hingegangen ist, war auch klar, der will seinen eigenen Staff haben. Aber die Gespräche waren auch da und ich glaube, er hat dann gar nicht so viel andere Gespräche geführt. Also es muss die Position, die ja bisher noch in keinster Weise definiert ist, ihn irgendwo gereizt haben und für ihn sehr interessant gewesen sein, was man ihm angeboten hat und an Aufgaben in Aussicht gestellt hat. Und ich finde es natürlich super, weil wir damit jetzt zwei Personen haben, die halt auch Plays callen können und das halt auch schon in den letzten Jahren gemacht haben. Was ja so ein bisschen das Problem letzte Saison auch dargestellt hat und Dan Campbell selber gesagt hat, ja, wenn er niemanden findet, am Ende des Tages der Plays Call, dann macht das halt auch selber weiter. Aber ich glaube nicht, dass es sein Hauptaugenmerk ist oder das, was ihm so richtig Spaß macht, sondern ich glaube, er ist halt wirklich so dieser General Manager, der über alles auch tiefer in die Defense reingeht und da vielleicht auch gesehen hat, dass auch noch ein bisschen mehr ja von seinem Input notwendig ist. Und von daher finde ich total klasse, wie das am Ende gelaufen ist. Ich glaube, hätten wir Kafka als erstes genommen, wären die Reaktionen auf ihn auch komplett andere gewesen, als bei Petzing anfänglich passiert ist, wo ja doch viele erstmal sehr, sehr negativ drüber berichtet haben, ob das bei uns in der WhatsApp-Gruppe waren, ob das irgendwelche Beatwriter, wer auch immer, von den amerikanischen Medienvertretern oder irgendwelche Fanseiten waren und die dann doch nach zwei, drei Tagen, wo sie sich mal mit dem Herrn Petzing beschäftigt haben, dann doch gesehen haben, naja, ganz so verkehrt ist es nicht.
Ja, stimme ich absolut zu. Also ich war über Petzig auch sehr überrascht, muss man wirklich sagen. Ich konnte am Anfang gar nichts mit der Personalie anfangen. Ich wusste, er ist Offensive Coordinator bei den Cardinals und alles gut, aber ich war ein bisschen nach all den Namen, die da auch im Gespräch waren und welche auch vor Ort waren zum Interview, war ich dann doch etwas überrascht und noch mehr überrascht war ich dann persönlich auch, als dann Kafka dann auch noch geheiert wurde. Ja, wer weiß, was denn bringt. Und ich glaube vor allem auch spätestens nach dem Interview von Dan Campbell zu Drew Petzing ist es jetzt auch eigentlich so, dass keiner mehr in Petzing groß zweifelt, sondern jetzt jeder einfach mal abwartet, wie sich das Ganze entwickelt. Moritz, glaubst du, dass wir mit Petzing jemand haben, der unsere Offense so aufleben lassen kann, wie wir es vielleicht von vorletzter Saison kennen? Explosiv, kreativ. Heißt ja nicht, dass wir es letzte Saison nicht auch waren, aber es hat so auch ein bisschen die Konstanz gefehlt, die Abstimmung, O-Line, was wir oft auch im Podcast diskutiert haben. Glaubst du, dass Drew Petzig genau das hinbekommt?
kommt jetzt drauf an, ist das Ziel, dass wir es so haben wie 24 mit Ben Johnson, oder ist das Ziel, dass wir zumindest vergleichbar erfolgreich sind, aber dass das Team anders aussieht?
Ich glaube, das Ziel ist es, konstant zu sein und konstant diese muss man ja sagen, erstklassige Offense, die wir haben, auch nicht nur in einzelnen Spielen zu sehen, sondern wirklich mal über die Saison hinweg, dass du immer und wieder ein Bank-Up-Spiel dabei hast, wo dich ein mal wieder wachrüttelt und dich auf den Boden der Tatsachen holt, das ist auch klar. Aber was mir diese Saison persönlich gefehlt hat, war wirklich die Konstanz und auch dieser klare Plan. Mir hat so ein bisschen diese klare Vision und diese klare Vorstellung gefehlt. Was ist denn eigentlich die Detroit Lions Offense?
Ja, also mit Petzing werden wir, denke ich, auch von dem, was man so ist, aus Interviews und anderen Berichten von dem liest, noch mal einen etwas anderen Winkel reinkriegen. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass wir letztes Jahr zu sehr versucht haben, Ben Johnson nachzuahmen, und das ist halt einfach nicht so einfach gewesen. Ich gehe davon aus, wir können den Erfolg replizieren, aber definitiv nicht in derselben Art und Weise. Mhm. Ich sag mal so, das Gameplay wird anders aussehen, wird sich anders anfühlen, aber die Ergebnisse werden mal mindestens besser, mindestens als 25 die Saison. Und ich denke, wir werden da auch wieder eine Offense erleben, die ein bisschen mehr Energie hier drin hat. Also, ja, wie erklärt es? Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber in 25 die Offense, die wirkte halt wie eingeschlafen. Da war keine, ja. Da war keine Finesse dabei. Da war nichts mit dabei, was irgendwie sich rein vom Angucken her abgespielt hat, wie es 24 war, wo man die Layers hatte, wo alles andere mit drin gewesen ist. Es war halt einfach nur mit ein bisschen Glück und ein bisschen wenig Verstand von nach vorne stolpern und irgendwie die Spiele gewinnen. Und ja, ich hoffe, dass wir davon wieder wegkommen.
Ja, genau den Eindruck hatte ich auch, dass man sich halt zu arg auf seine Skill-Position verlassen hat, wie Gibbs, wie Chamo, wie Amon-Ra.
Monty heißt teilweise arg verlassen? Man muss sich ja auf die verlassen. Das Problem ist eher, ja, dass das Play-Calling für den Arsch gewesen ist. Also
genau das meine ich.
Du musst dich auf deine Skill-Positions verlassen. Da, ne, da muss man vorsichtig sein, wie man es ausdrückt. Ich hätte jetzt grundsätzlich gesagt, man hat sich so sehr darauf verlassen, irgendwelche Lösungen zu finden, die nicht ganz ausgeguren gewesen sind.
Genau. Darauf wollte ich nämlich hinaus, dass das Play Calling meiner Meinung nach auch ideenlos und etwas eingeschlafen war, zumindest vor allem auch bevor Dan Campbell das übernommen hat. Und man dadurch einfach, wie oft haben wir irgendwelche Screenpässe gesehen, wo man gehofft hat, dass Gibbs oder sonst wer da den Screenpass bekommen hat, sich dann eben da irgendwas aus der Nase zaubert und dann ein paar Yards macht. Das war einfach ideenlos, meiner Meinung nach. Und ja, ich bin wirklich gespannt. Dan Campbell hat es ja quasi so beschrieben, dass mit Drew Petzig jemand kommt, der quasi alle Checkboxen erfüllt. Er kennt jede Facette der Offense. Und was Dan Campbell auch hervorgehoben hat, war, dass immer wenn er Tape von Drew gesehen hat oder von der Offense von Drew Petzig, dann hat ihm sehr, sehr viel an dieser Offense gefallen. Sehr viel Kreativität, sehr klare Strukturen, sehr auch diese Fundamentals, meine ich, hat er in einem Interview gesagt, fand er sehr lobenswert, wie diszipliniert da auch quasi die Offense zum Teil war. Und deswegen, ja, bin ich wirklich mal gespannt, wie Drew da auch mit Dan Campbell als Head Coach quasi zusammenarbeiten kann, zusammen funktioniert. Und ja, viel wichtiger, wie er dann auch im Zusammenspiel mit Kafka dann funktioniert. Jetzt sind beide natürlich auch dafür ein Stück weit bekannt, großen Einfluss auf den Quarterback zu haben. Klar, das haben Koordinatoren in der Art und Weise immer. Aber Kafka galt jetzt vor allem auch als jemand, der vor allem junge Quarterbacks entwickeln kann. Und Drew Petzig war auch jemand, der sehr viel auch und sehr intensiv auch mit Quarterbacks gearbeitet hat und da auch wirklich gute Erfolge erzielen konnte. Meint ihr jetzt, dass es eine große Umstellung ist? Ich muss jetzt aufpassen, wie ich es formuliere. Für beide jetzt einen Quarterback zu haben, der A, schon etwas älter ist und B, vielleicht nicht ganz so mobil ist wie das, was man gewohnt war? Oder glaubt ihr anhand der Erfahrung, die die zwei auch mitbringen, dass es kein Problem ist, da dementsprechend auch das Scheme auf Goff anzupassen oder halt zu komplementieren?
Also ich sehe da wenig Probleme drin, weil wir halt auch einen Quarterback haben, der jetzt seit, ich weiß gar nicht, 8, 9 Jahren in der NFL selber spielt und auch einer ist, der halt selber inzwischen viel Einfluss auch auf das nimmt, was halt in der Offense gespielt wird. Und von daher glaube ich schon, dass da eine entsprechende Abstimmung logischerweise sein wird. Dass Goff nicht der Dual-Threat-Quarterback ist, das ist hinlänglich bekannt. Da wird man aber definitiv halt das Spiel drauf ausrichten können, beziehungsweise wird es drauf ausrichten, nicht mehr können, sondern das wird da drauf ausgerichtet. Und ich sehe da definitiv wenig Probleme. Weil ich glaube, das wird am Ende halt wirklich eine sehr enge Zusammenarbeit, wie man jetzt auch schon gehört hat, was Telefonate etc. pp. Anging, wo auch Goff ja dann teilweise gefragt wurde, ob er bei einem Hiring-Prozess mit dabei war. Er war nicht mit dabei, aber er ist natürlich auch gefragt worden zu seiner Meinung. Und er ist ja inzwischen da auch jemand, der einfach ganz klar seine Statements gibt und seine Meinung halt hat. Und scheinbar auch jemanden braucht, der ihm, ich sag's jetzt mal, irgendwo intellektuell auch ebenbürtig ist. Man kann das natürlich von außen immer sehr schwer einschätzen, aber Goff ist da, glaube ich, schon jemand, der einfach ein sehr, sehr von seinen Emotionen ein Level hat. Da gibt's wenig Highs, wenig Lows, aber halt ein sehr spielintelligenter Quarterback ist und er halt auch einen entsprechenden Input braucht. Und vielleicht war das in der letzten Saison auch nicht so gegeben, was ihr ja vorher auch sagtet bezüglich Spielzüge, Playcalls, die ausgewählt wurden. Wir haben so gut wie keine überraschenden Spielzüge dieses Jahr gesehen im Vergleich zu dem, was wir die letzten Jahre gesehen haben. Und ich glaube schon, dass Goff da auch einen entsprechenden Einfluss auf beide haben wird, dass es quasi ein Miteinander zwischen OC, Kafka, Dan Campbell und Goff sein wird, die da halt alles auch in die Waagschale schmeißen und da was Gutes draus zaubern, sag ich jetzt mal.
Jetzt kamen ja schon einige Gerüchte, dass vor allem auch das Tight End Spiel mit Petzig deutlich intensiviert wird, weil man da einfach, wenn man sich die Cardinals anguckt, ein Top-Tier, wenn nicht sogar der beste Tight End in der Liga haben mit Trey McBride, wo immer die letzten Jahre unter den Top 3, Top 5 Tight Ends mit dabei war. Wo Petzig natürlich auch seinen Beitrag dazu geleistet hat. Jetzt haben wir natürlich mit Laporta auch einen der attraktivsten Youngsters auf der Position, würde ich mal sagen. Glaubt ihr, dass das schon einen gewissen Shift haben wird, dass wir da noch mehr Tight End sehen wird, dass wir da auch viele spannende Konstellationen in Verbindung mit dem Laufspiel sehen werden, weil das sind ja genau die zwei Punkte, wo man Petzig oft gut schreibt, dass gerade das Tight End Play in Verbindung mit dem Run Play, das sei so mit einer seiner Stärken. Seht ihr das genauso?
Es wird auf jeden Fall interessant werden. Ich meine, das war ja eine der ersten Sachen, die man überhaupt über Petzing gelesen hat, ist dieser, dass die sehr, sehr viel 13 Personal verwendet haben in Arizona. Ja, genau. Also 13 Personal ist dann mit zwei Tight Ends, wenn ich mich nicht ganz vertue, ne? An der O-Line. War, glaube ich, auch unter anderem aber dem geschuldet, dass eben die O-Line quasi brüchig gewesen ist. Ich habe die Aufzählung aus dem Podcast leider nicht mehr ganz im Kopf mit wie vielen Leuten, die allein letztes Jahr in der O-Line gespielt haben. Und ich meine, einen Bericht gelesen zu haben, dass die Lions halt eben am anderen Ende des Spektrums gewesen sind, was das letztes Jahr angegangen ist. Lag aber auch daran, dass unser Tight End Room tatsächlich ein bisschen dünn besiedelt gewesen ist, gerade gegen Ende der Saison. Glaube ich, dass wir mehr 13 Personal sehen werden und mehr Tight Ends Magic sehen werden. Ich sage ins Blaue geschossen mal ja, aber nicht aus der Not getrunken heraus oder sonst irgendwas, sondern eben, weil wir gegebenenfalls das Personal haben, um halt eben darüber auch Druck und Waffen zu generieren. Ich meine, Petzing sagt es ja auch in seinem Interview mit Pride of Detroit, er guckt, was oder er will sehen, was die Defense ihm gibt und wird dann sich darauf einstellen und wird mit den Spielern, die er hat, das Beste machen oder versucht zumindest das Beste zu machen, was er anstellen kann. Ja, ich würde mich jetzt nicht drauf versteifen, dass wir XYZ sehen werden in der Offense, sondern dass wir ein dynamischeres System sehen. Ne? Mal eine Woche das, mal eine Woche dies. Gegen die Vikings kann ich mir vorstellen, dass wir sehr viel 13 Personal sehen werden, einfach weil die Defensive Line von denen halt einfach ekelhaft ist zu spielen. Ne? Gegen andere Teams, wo die D-Line vielleicht ein bisschen weniger ekelhaft ist. Wir müssen ja auch gucken, was unsere O-Line letzten Endes macht. Wo dieses Mittelfeld vielleicht ein bisschen angreifbarer ist oder vielleicht auch das Backfield angreifbarer ist, dass sich dann einfach da das Scheme noch mal ein bisschen anpasst und ein bisschen abändert. Das war im Vergleich zu 25 auch aus den Pressern und aus den anderen Interviews, die man schon so gelesen hat über Petzing, auf jeden Fall erfrischend zu lesen. Ne? Dass das eine gesunde Grundeinstellung auf Flexibilität und das, was ja auch Campbell schon auch die Campbell Lions ausmacht, dieses Hingehen zu, zeig mir das Beste, was du kannst, wir machen das Beste daraus, ne, diese Grundbestimmung zu haben, finde ich persönlich gar nicht so sehr schlecht.
Finde ich super spannend, weil wenn man jetzt halt noch die, ich sage jetzt mal, Zutat Kafka reinwirft, dann hat man da unfassbar variables Gespann, sage ich jetzt mal, wo ich mir das sehr gut vorstellen kann, dass wir zwar schon eine sehr klare Grundidee von unserer Offense in jedem Spiel sehen, aber diese Grundidee jedes Spiel anders interpretiert werden kann aufgrund unterschiedlichen Mismatches, was auch immer, der Defense von den Gegnern, die da kommen.
Ja, das war ja auch so ein bisschen die Geschichte noch unter Ben Johnson, dass er halt zwar häufig irgendwie vielleicht 12 Personal gespielt haben oder sogar in Base, aber auch mit gleichen Grundformationen, aber aus den Grundformationen immer komplett andere Spielzüge gemacht haben. Sprich, man hat dem Gegner denselben Look präsentiert, aber dann aus der Art und Weise, wie dann Routen gelaufen wurden, welche Plays gecallt wurden, sind halt komplett andere Spielzüge entsprungen. Und das hat uns ja unter Ben Johnson halt auch so flexibel und variabel und auch so erfolgreich in der Offense gemacht. Und Petzing gilt ja auch als quasi der Erfinder dieses 13 Personal Spiels, also halt ein Running Back, drei Tight Ends. Wir hatten das Personal bisher nicht dafür. Wir bräuchten in meinen Augen da halt noch ein, zwei Brock Wrights, die halt sowohl den Ball fangen können, aber halt auch gute Blocker sind. Ich meine, den Pass-Catching und Yards-After-Catch-Generator haben wir mit LaPorta. Und weil du vorher noch sagtest, mit Trey McBride, einer der, wenn nicht der Beste. Es ist immer so lustig, man muss sich immer diese Teams vor Augen halten, wo die Titans so viel Yards und so viel Touchdowns machen. und einmal das restliche Personal sich anschauen. Das war das Jahr davor mit Brock Bowers, als der gedraftet wurde. Wen haben denn die Raiders gehabt, der als Anspielstation fungieren konnte? So gut wie niemanden drumherum. Also der halt wirklich auch irgendwie einen Impact hätte machen können. Mhm. Bei den Cardinals letztes Jahr genau dasselbe. Denen sind halt nach und nach alle, ob im Running Back oder Wide Receiver Room, die Leute weggebrochen. Klar, dann nehme ich halt denjenigen, der am Ende des Tages verfügbar ist und halt auch einer der sehr guten Spieler in meinem Team ist. Und das lässt dann immer am Ende diese guten Zahlen auch bei einem Tight End in meinen Augen erscheinen. Und da haben wir halt mit LaPorta eigentlich einen deutlich besseren, weil er die ganzen Catches nicht in der Menge bekommt, weil wir natürlich eine Wide Receiver 1 Anspielstation mit Amon Ra haben, weil wir mit Jameson Williams jetzt auch, wir hatten beim letzten Mal oder in einer Folge, er hat 1100 Yards oder über 1100 Yards bekommen. Er kriegt nicht die Riesenanzahl Targets und Catches. Er macht halt viel draus, beziehungsweise ist halt immer viel hinten dran. Aber LaPorta, bis er verletzt war, war der zweitbeste unserer Passcatcher. Und wir haben dann auch nochmal so ein bisschen geschaut, was dann halt hinterher kam. Das hat halt einfach nicht mehr gepasst. Deshalb sage ich, wir brauchen halt vielleicht noch so zwei Brock Rides, dass man da halt auch deutlich flexibler auf der Tight End Position ist und was draus machen kann.
Ist, finde ich echt spannender Ansatz. Also das ist jetzt gerade gesagt, das kam mir dann auch der Gedanke, naja, die Chancen werden auch nicht zu gering sein, dass wir uns ein Tight End in dem Draft zumindest mal anschauen. Ob wir dann Fokus in den späteren Runden drauf legen, wage ich mal zu bezweifeln, aber wir werden uns auf jeden Fall die Option offen halten, dass wenn einer fällt auf unseren Draft-Positionen, dass man da dann vielleicht hier und da doch mal überlegt, dann noch einen zu holen, einfach um da die Tiefe aufzubauen, weil je mehr 13 Personal du spielst, desto ja weiter muss dein Tight End Room da auch sein.
Ich habe eine kurze Zwischenfrage, weil es wurde ja jetzt auch Kafka immer noch mehrfach genannt. Ich meine, wir wissen noch nach wie vor nicht, welche Position er inne hat in den Lions. Coaching-Staff, wie weitreichend das Ganze sein wird, wie sicher sind wir uns denn eigentlich, wie viel Impact er auf das Ganze haben wird. Also ich meine, ne, er ist da, er wird definitiv einen Impact haben, aber wir wissen nicht, welche Position er hat. Er wird dir aber kein Offense-Coordinator Nummer 2 sein oder 1,5. Verstehst du? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie weit sein ja, eben die Reichweite von dieser Einstellung sein wird, die er hat. Und ich hab's mir jetzt im Vorfeld mal angeguckt gehabt. Wenn man sich mal die ersten paar Jahre anguckt, er hat ja, was war das, 16 in Kansas City angefangen zu arbeiten, hat da als Quality Control und danach ist er ja 17, 18, 19 war es, glaube ich, Quarterback und Passing Game Coordinator und Coach geworden. Wenn man sich das so anliest, möchte man ja beinahe meinen, also war die ersten 4, 5 Jahre auf jeden Fall in der NFL waren mehr auf Quarterback und so weiter ausgelegt. Wie hoch sehen wir denn die Chancen, dass wir uns eventuell noch einen Projekt-Quarterback holen, den er mitentwickelt, der eventuell mal ein Goff-Replacement sein wird? Nicht, dass ich davon ausgehe, dass wir sowas haben, aber wenn man sich das so anliest, wenn man überlegt, wir wissen noch nicht genau, was da jetzt im Hintergrund braut, ist das vielleicht ein Hintertürchen in Planung?
Absolut. Ist ja auch was des Öfteren schon diskutiert wurde, diese Möglichkeit. Ich würde mich freuen. Ich würde mich tatsächlich freuen, weil einen jungen, vielleicht auch etwas unreifen, ungestümen, der wirklich von Goff und Kafka lernen kann, der in einem Umfeld trainieren kann, was, glaube ich, Luxus ist, mit Sam Brown, mit Williams, mit LaPorta, mit Brock Wright, mit Tesla, mit Raymond, mit Montgomery, mit Gibbs. Das ist schon Luxus, wenn du solche Spieler um dich herum hast und auf der anderen Seite auch eine Defense hast, vor allem wenn hier Kirby wieder fit ist, Branch fit ist und so weiter, die dich auch wirklich challengen. Unser Safety Room ist auch sehr tief, wenn der so bestehen bleibt. Von dem her bin ich da wirklich gespannt und würde mich freuen, weil die Bedingungen sind da, also meiner Meinung nach zumindest.
Ist sicherlich eine Möglichkeit. Also würde auch Sinn machen, nachdem es halt mit Hooker leider nicht funktioniert hat,
ja.
Der aber halt auch schon relativ alt war, höchstwahrscheinlich auch aus einem Scheme kam, was jetzt nicht unbedingt dem entsprochen hat, was er bei den Lions vorfindet und vielleicht dann auch über das Alter und über die Spielzeit einfach schon zu weit im College entwickelt war, um sich, ist jetzt eine sehr krude Theorie, aber da halt anscheinend nicht gut genug anpassen konnte oder so. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wer als Quarterback in den Draft kommt, außer dem Indianer-Mensch, der höchstwahrscheinlich in eins von Raiders gepickt wird. Aber ich habe mich, wie gesagt, mit Draft und so weiter noch nicht beschäftigt. Aber ist sicherlich auch eine Option. Und gerade, wenn man halt jetzt da die Möglichkeiten hat, über die beiden oder halt über Petzing und Kafka da halt auch was zu machen. Wieso nicht? Also ich glaube, das sind so die Positionen, wo sicherlich einiges machbar ist und möglich sein wird.
Wie sauer wärt ihr, wenn in den ersten drei Picks ein Quarterback fallen würde zu uns?
Nichts ist unmöglich.
Du darfst zuerst.
Ja, nichts ist unmöglich bei Brett Holmes, ja. Aber ich glaube, wir haben aktuell einfach deutlich schwerwiegender und tiefergehende Problemstellen, sowohl in der O-Line als auch in der D-Line. Ja, der Safety Room letztes Jahr war sehr tief. Er ist zurzeit nicht wirklich mit großer Tiefe gesegnet. Das muss man halt einfach so sagen. Niemand weiß, was mit Kirby wird. Niemand weiß, wann Branch zurückkommt. Die anderen beiden haben ihre Sache gut gemacht, aber man darf auch nicht vergessen, dass ein Maddox und Co. Auch wieder Free Agent werden. Die hatten alle, glaube ich, nur Einjahresverträge. Das war nicht schlecht. Wir hatten letztes Jahr in der siebten Runde auch noch einen gedraftet, der sich leider dann direkt verletzt hat. Oder sechste Runde, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, aber auf jeden Fall dritter Tag. Muss man mal sehen. Aber ich glaube, dass halt, wie gesagt, sei es Edge und sei es O-Line, einfach die Baustellen so groß sind, dass, ich meine, unser dritter Pick ist in Runde 4. Wir haben keine dritte Runde dieses Jahr. Gut, da wäre es möglich. Aber wenn es einer der ersten beiden Picks werden sollte, dann muss man doch irgendwo die Brett Holmes so ein bisschen anzweifeln, auch wenn wir da große Believer bisher waren und große Supporter waren.
Ja, ich glaube, es ist auch, also man weiß bei Brett Holmes nie, was kommt. Man weiß auch nicht, was in der Offseason passiert. Ich habe letzten Bericht gelesen, die Lions könnten quasi die ganzen Verträge so restrukturieren, dass sie dieses Jahr bis auf 120, 130 Millionen Cap Space kommen würden.
Ja, das würde natürlich gepostet.
Ja, genau. Das würde natürlich einiges kaputt machen für die Zukunft. Ich glaube nicht, dass sie das so umsetzen. Ich glaube, dass sie hier und da was machen werden. Auch hier aggressiv vielleicht in der O-Line oder D-Line aktiv werden. Vielleicht kommt Max Crosby für 2 Jahre noch. Wer weiß. Das ist aber auch, ja, also gerne ich ihn habe, aber nach der Verletzung, ich bin kein Freund da davon. Gib lieber Mohammed die Chance, gib ihm das ein bisschen, ein Bruchteil von dem, was Max Crosby verlangt, und versuche im Draft da nochmal was zu machen. Wer weiß, vielleicht wird auch getradet, vielleicht sagt Brett Holmes zu dem einen oder anderen Spieler, nee, und es tut sich da was auf und auf einmal wird Brett Holmes wieder tradewütig und er tradet hin und her, damit er eben in die ersteren Runden kommt. I don't know. Ich würde es insofern feiern, wenn die Needs in der O-Line, ich sehe die Needs in der Defense gar nicht so arg, wenn tatsächlich mal eine gewisse, wenn das Lazarett etwas dünner wird, sagen wir es mal so, dann sehe ich es nicht ganz so arg. Ich würde mir freuen, wenn wir in der Offseason in Free Agent noch in der O-Line was tun und auch im Draft. Und ja, dann habe ich auch kein Problem damit, wenn wir einen jungen Quarterback holen, der hier auch ein bisschen mit Goff lernen, wachsen kann und vielleicht ihm in 2-3 Jahren auch die Position streitig machen kann.
Das wäre der Idealfall, sage ich jetzt mal so. Also ja. Goff ist jetzt 30, 31?
31, glaube ich.
Ja, der wird sicherlich noch, ich meine, das ist ein Quarterback, der sehr, sehr selten verletzt ist, der wirklich wenig bisher irgendwelche Injury-Ausfälle hatte.
Du darfst dreimal aufs Holz klopfen.
Genau, das hast du für uns alle getan. Und da geht's gar nicht drum, sondern ich glaube einfach, dass er halt auch jemand ist, der, ich meine, Stafford ist jetzt 37 oder 38, ja, der auch noch bis in diese Alterskategorien spielen kann. Wenn du natürlich aber jetzt jemanden hinten dran hast, den du jetzt vielleicht die nächsten 2-3 Jahre entwickeln kannst, der muss ja nicht dieses Top-Prospect dann sein, dem du Zeit gibst. Ich weiß gar nicht, wie Jordan Love damals, an welcher Stelle der gedraftet wurde. Aber die können halt nur lernen von einem entsprechenden, und selbst wenn es jemand wäre, der auch irgendwo in Richtung Dual Threat geht, Petzing hat auch da mit Kyler Murray Erfahrung. Also ich glaube, eine für die einfach 2-3 Jahre in der Zukunft wäre es eine gute Sache, aber ich sehe halt auch einfach eher dieses Need in Free Agency und auch im Draft die O-Line sattelfest zu machen, weil damit steht und fällt einfach unser ganzes Offensive Game, vor allen Dingen halt auch das Run Game. Und ich stimme dir auch so ein bisschen zu, was du gesagt hattest mit der Defense. Wenn die Leute fit waren, also solange sie fit waren, waren wir defensemäßig auch gar nicht schlecht dagestanden. Also ich glaube, bis zum Spiel bei den Chiefs oder dann gut gegen die Bucks hinterher, weil die Legion of Boom dann unterwegs. Also ich sag mal, bis zur Bye Week sah das auch alles ganz vernünftig aus und da standen wir defensemäßig auch gut da. Nur dann ist halt peu à peu der ein und der nächste und noch einer weggebröselt und halt auch immer auf denselben Positionen. Das macht dich halt am Ende kaputt. Und Problem im Draft wird auch sein, was ich jetzt gerade gelesen hatte, ist, man hat wohl so 2-3 Spieler, die so Top-Tier sind und danach ist es wohl sehr breit, das Feld. Also gerade was zum Beispiel die Edge-Rusher angeht und die beiden Top-Edge-Rusher gehen höchstwahrscheinlich in den ersten 10 Picks und danach ist dann auch egal, ob du den Edge-Rusher 3 oder den Edge-Rusher 9 pickst. Also halt musst du gucken, was
sehr ähnlich
sind, irgendwo ja dir irgendwo am ehesten zusagt als Mannschaft und das macht es ja auch so ein bisschen spannend dann.
Absolut. Finde ich super spannend. Vor allem auch dahingehend, wie sich Miles Frazier beispielsweise auch entwickelt. Also sehen die Coaches ihn als potenziellen Starter und sehen sie ihn höher angesiedelt als dann vielleicht einen potenziellen Pick in Runde 1 oder 2? Weil daran wird ja letztendlich auch festgemacht, was Brett Holmes und Dan Campbell dann picken. Also die Sichtweise finde ich auch super spannend. Also dieses Jahr habe ich wirklich unfassbar viele Fragezeichen, was die zwei tun werden. Einfach weil es so krass wild ist. Davor war es immer so, ja, man hat eine grobe Richtung, aber kann trotzdem vogelwild werden. Und dieses Mal ist es einfach nur so, es wird einfach vogelwild. Also egal in welcher Art und Weise, es wird vogelwild.
Also Running Back in der ersten Runde.
Ja.
Sehr zur Freude der deutschen Spezialisten.
Ja, da, also ist, ich weiß nicht.
Ja, aber auch da.
Ich glaube nicht, dass sie noch einen Cornerback in den ersten zwei holen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich hoffe einfach nur, dass.
Gut aufgestellt auf Cornerback.
Ja. Also, das ist halt, ja, Rocky Sin hat eine super Saison gespielt, den musst du eigentlich verlängern. Der hat uns echt hier und da den Arsch gerettet. Du musst Robertson verlängern. Und dann hast du Arnold, du hast Reed, du hast Rakestraw, der hoffentlich mal fit bleibt und nicht so ein Davenport 2.0 wird. Ja, dann hast du da eigentlich schon eine ganz schmackhafte Tiefe eigentlich drin.
Da wird auch wieder die Frage sein, was für ein System wir halt spielen wollen. Ich meine, wir haben in der Defense auch immer, eigentlich immer Base gespielt. Wir haben mit drei Linebackern gespielt. Willst du das zugunsten zwei Linebacker, aber dann halt mit mehr Nickel spielen und all die Geschichten? Wer kann da halt hinkommen? Ich sehe es ähnlich wie du. Die Leute müssen fit bleiben. Das ist immer die allererste Prämisse. Wir haben es jetzt wieder gesehen. Ich hatte es letzte Woche auch schon mal gesagt. 4 von 5 Mannschaften. Beziehungsweise die 4 Mannschaften, die in den Championship Finals waren, waren unter den Top 5 gesündesten Mannschaften. Das macht halt einfach extrem viel aus.
Ist ein Unterschied, ja?
Das macht definitiv einen Unterschied aus. Man hat es, wie gesagt, dann bei uns auch auf Tight End gesehen, was wir vorhin schon gesagt haben. Was ich aber nochmal gerade, weil hier Moritz sagte, Running Back, auch von Petzing sehr gut fand, ist, dass er wohl auch klar mit Monty besprochen hat, wie er ihn sieht und wo er ihn sieht. Ja. Und er hat natürlich auch gesagt, ich kann es ja jedem, den es interessiert, auch ans Herz legen. Schaut euch die am besten die YouTube-Folge von Pride of Detroit, wo Jeremy Reisman und Eric Schlitt mit Drew Petzing sprechen, 1 Stunde lang. Der Podcast ist nur 1/2 Stunde auf Spotify oder welcher Plattform auch immer. Mhm. Aber die Stunde ist schon sehr, sehr interessant, was er so auch für Ideen hat und sagt auch so ein bisschen Hintergrund, wie da vieles abgelaufen ist. Und dass er halt dem Spieler auch klar sagt, ja, natürlich wollen wir den Besten spielen lassen, aber er sieht da halt jetzt auch nicht den riesen Unterschied zwischen Gibbs und Montgomery, sondern er sieht die auch, ja, quasi auf Augenhöhe. Und klar, jeder Spieler will spielen und ich glaube, wenn er da auch mit Monty schon besprochen hat, was er sich vorstellt für ihn, wie seine Rolle sein sollte, würde es zumindest mal Anlass zur Hoffnung geben, dass Dimo da auch noch bei uns bleibt, was ich sehr positiv erachten würde, weil der Running Back Room mit Waki, mit Sailors hinten dran, habe ich eigentlich immer die wenigsten Bauchschmerzen gehabt.
Sehe ich genauso. Also der Running Back Room hat man sich in den letzten Jahren keine Gedanken gemacht. Und Dan Campbell hat ihn ja auch als unfassbar aktiven und proaktiven Kommunikator beschrieben. Dass Petzing einfach da sehr aktiv schon auf Spieler zugeht, diese Gespräche sucht. Er hat auch das Beispiel mit Montgomery gebracht. Montgomery hat da, meine ich, auch am Pro Bowl ein Interview gegeben dazu, dass er sich da mit Petzing einig ist und auch die Vision gut fand. Und dementsprechend ist da kein Unmut oder kein böses Blut gibt, sondern er sich auf die neue Saison freut und da weitermacht. Klar, dann war auch wieder dieses typische, ich will es jetzt nicht runterspielen, aber dieses Running Back 1 und 2 Gerede, das Gibbs halt eben auch wie ein Bruder für ihn ist und so weiter und er ihm das gönnt, ja, ist alles schön und gut, wir wissen alle, er ist ein Spieler, er will spielen, er wird daran gemessen und das ist seine Karriere, also hat er auch definitiv gewissen Frust im Bauch nach der Saison, das kann ich auch verstehen, aber es wäre einfach nur schön, wenn da eine gewisse Harmonie in der Aufteilung und zwischen Gibbs, Monty und auch Petzing ist. Das wäre schon sehr geil und ich kann es mir sehr gut vorstellen. 13 Personnel, vielleicht noch ein Tight End, der sowohl blocken als auch ein bisschen fangen kann. In der O-Line kommst du ein bisschen auf den Dampfer und dann hast du da wirklich ein sehr geiles Laufspiel mit Optionen auf den Tight End, was natürlich auch dann Amon-Ra und Jamo massiv entlasten würde, weil die hatten natürlich auch dieses Jahr ein heftiges Pensum, muss man auch sagen. Und da bin ich wirklich gespannt, wenn sich die Gegner, wenn wir wieder dahin kommen, dass die Gegner sich nicht entscheiden können, worauf muss ich mich konzentrieren? Laufspiel, Tight End. Ist es Amon-Ra? Einer wird frei sein. Sewell
über die rechte Seite.
Penix Sewell über rechts. Ja, das wird schon spannend. Das auf jeden Fall. Jetzt will ich aber nochmal auf einen Coach sprechen, den wir, glaube ich, alle am meisten feiern. Wo aber noch keiner wirklich weiß, was er tun wird. Nämlich über Dan Skipper.
Skip.
Die wahrscheinlich coolste und charmanteste Coach-Hiring der Lions in den letzten paar Jahren mit Dan Skipper. Wird er wahrscheinlich O-Line, wird er da unterstützen oder was meint ihr, wird er im Laufspiel unterstützen? Ich kann es null einschätzen.
Ich glaube, er wird erstmal so eine allgemeine Position, sowas wie Quality Management oder sowas ähnliches bekommen.
Feel Good Manager.
Ja, nee.
Spielman halt 2.0.
Ja, irgendwie sowas, ne? Also jetzt, der wird nicht in die höchsten Sachen reinkommen, weil der muss auch erstmal, nur weil du ein Spieler bist, weißt, muss es noch nicht bedeuten, dass du auch jemanden schon anleiten kannst. Klar, der wird schon viel Wissen so an die Leute mit weitergeben können, ne? Ich glaube aber grundsätzlich, dass der jetzt rein vom Rang her, in Anführungszeichen, nicht so hoch sitzen wird, wie man sich das eventuell für ihn wünschen würde. Sondern für ihn wäre tatsächlich der beste Fall, der wird einfach das Laufmädchen für Hank Fraley. Mhm. Ne? In jedem Meeting vor ihm mit dabei sitzen, eventuell ein bisschen Input geben, weil er kennt das System rein spielerisch, ne? Er weiß, wie das ist, und dann kann er ja eventuell grundlegend, ne, einmal da, ne, die Grundlagen vom Coaching lernen, wie das Ganze vom System her funktioniert, wie man das Ganze aufzubauen hat. Und auf der anderen Seite könnte er dann auch weiterhin die jungen O-Liner, die wir auf dem Roster haben, mit anleiten. Und ne, weil ich meine, er hat halt die Wetterfahrung, ne? Das muss man ihm halt lassen. Und dann einen Decker zusammen, Sewell zusammen, mit ihm zusammen, ne? Es sind drei unterschiedliche Spieler, drei, ne, mit unterschiedlichen Stärken, unterschiedlichen, ich sag auch mal, Körpermaßen, weil, ne, findet man einen Spieler, der so hoch ist wie Skip, weil ich glaube, er ist der zweitgrößte Spieler, der jemals in der NFL gespielt hat. Ne?
Er ist verdammt groß. Er ist an mir vorbeigelaufen im Sommer. Ich habe gedacht, die Sonne geht unter.
Ja, all diese Positionen, all diese Punkte, die da mit reinspielen. Er wird auf jeden Fall eine gute dritte Stimme auch im gesamten O-Line-Raum mit drin sein. Und da muss man halt gucken, was die Zukunft für ihn offen hält. Ne? Ich würde halt echt behaupten, es fängt irgendwo unten an der Leiter an, irgendwie was so in Richtung Quality Management. Vielleicht für einfach nur O-Line oder was. Und dann Stückchen für Stückchen hocharbeiten bis zur linken Hand von Fraley oder halt bis er vielleicht irgendwann mal irgendwo selber ein O-Line-Coach oder sogar Koordinator werden kann. Aber das ist Zukunftsmusik. Ich würde jetzt erstmal kleine Brötchen mit ihm backen.
Ja, ich fand es ja schon faszinierend, dass er wirklich einen Tag retired hat und am nächsten Tag war er beim Seniors Bowl und hat da dann mitgecoacht. Das zeigt halt auch einfach diese Passion für die Sportart und wo er sich halt auch sieht. Und er hat ja auch gesagt, sein Rücken macht das alles nicht mehr mit. Und er hat halt auch einfach diesen Kultstatus bei uns, sowohl im Lockerroom als auch einfach bei den Fans. Spätestens seit der Geschichte gegen Dallas war er einfach der Kultspieler. Aber eigentlich schon, ich glaube, im ersten oder zweiten Jahr war das auch mal irgendwann, wo Dan Campbell ihn ersatzweise in die O-Line schmeißen musste. Und er hinterher auch gemeint hat, er hat einfach einen geilen Job an dem Tag gemacht. Und natürlich ist es ein Spieler, der limitierte Voraussetzungen hat oder hatte, aber das Beste aus daraus gemacht hat und eine 10-jährige Karriere in der NFL hinter sich hat. Und soweit ich das gehört habe, wird er wohl halt Assistant Coach O-Line, also halt unter Fraley. Ja. Und das macht ja natürlich auch am meisten Sinn, weil er natürlich schon lange sehr mit ihm zusammengearbeitet hat. Das ist ja zum Beispiel auch eine Sache, dass ich glaube, Fraley und Petzing auch schon mal bei den Vikings zusammengearbeitet haben. Ja. Aber dass Skipper da natürlich seit Jahren logischerweise komplett mit involviert ist, jetzt halt aus einer anderen Perspektive, aber halt die Spieler ihn auch kennen, er sicherlich auch wieder jemand ist, der halt auch für den Lockerroom gut ist, immer noch, und ich feiere das total. Und das ist sicherlich auch eine Position, ja, die für ihn gemacht ist. Während halt man sich vielleicht gewünscht hätte, Ragnar oder so, würde sich auch für irgend sowas begeistern können. Aber ich glaube, der ist einfach froh, dass er quasi mit dem ganzen Thema abgeschlossen hat und jetzt halt wieder Bären jagen kann und angeln gehen kann und sich um die Familie kümmern kann.
Ja.
Da sieht ja auch jeder seine Zukunft und seinen Lebensmittelpunkt irgendwo anders. Und Ragnar wird natürlich auch ganz andere Gelder verdient haben in seiner NFL-Karriere, als es bei Skip der Fall war. Umgekehrt machen sie so Jobs ja nicht nur des Geldes wegen, sondern einfach, weil da halt auch die Liebe und die Passion zu dem Sport da ist.
Ja.
Es war noch
sehe ich genauso, ja.
Gab doch auch diesen ESPN-Artikel damals über Skipper, ne? Der große, wo sie ihn versucht haben abzulichten und er so sehr am Schwitzen gewesen ist, dass sie nicht haben schminken können. Da hat er auch erzählt gehabt, ich meine, war das, wo er hätte gedraftet werden müssen oder dann ist er nicht gedraftet worden, hatte dann aber irgendwie ein Vorstellungsgespräch quasi als Free Agent, irgendwie sowas, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, und kam dann nach Hause zurück und ist halt nicht angestellt worden und hat sich quasi daheim in den Flur geworfen und ich sag mal, ist in so eine mittelprächtige Depression verfallen, bis dann irgendwann mal seine Frau sich ihn so weit dann bearbeitet hat, dass er dann auch mal nochmal aufgestanden ist und so weiter und so fort. Und er war ja an dem Punkt in seinem Leben gewesen, dass er gar nicht wusste, was er machen soll, wenn er jetzt keinen Football mehr spielen kann. Na, weil er auf einmal das Ende seiner Karriere erreicht gewesen ist. Und kurz danach ist er jetzt zu den Lions, glaube ich, gekommen. Nee, es war dann nicht mit dem Draft, aber ich meine, muss er dann zu den Lions gekommen sein. Und das spricht ja schon Bände darüber, wie viel der Mann noch mit Football zu tun haben will. Ich glaube, das ist bei dem auch so ein bisschen vergleichbar mit Teddy Bridgewater, der ja auch wirklich ein guter Quarterback gewesen ist bis zu seiner Verletzung und danach eher so Holter die Polter gewesen ist, aber auch nie so richtig aus dem Spielen rausgekommen ist, trotz Verletzung, ne, trotz dass er quasi nur noch ein Klemmbretthalter gewesen ist und irgendwann auch mal seinen Stint da am College hatte. Ich sehe das dann halt ähnlich, ne? Und wenn er da jetzt so mit reinkommt und sich dann da weiterhin mit seinem Hobby, mit seinem Leben weiter mit auseinandersetzen kann, ist das wirklich schön, ne? Und im Kontrast dazu steht dann halt eben ein Ragnar, ne? So wie wir es gerade eben erwähnt haben. Die Spieler sollen das machen, was für sie am gesündesten und am besten ist. Und wenn Skipper damit fröhlich ist und auch seine Frau und seine Familie vor allem damit gut umgehen kann, umso besser. Ich glaube, bei Ragnar überrascht es aber keinen, dass der sich mehr für seine Familie entscheidet, wenn man so ein bisschen seine Geschichte auch kennt.
Ja, er ist ja sicherlich deutlich introvertierter und Skip ist da doch mehr der extrovertierte Mensch, dem es dann höchstwahrscheinlich auch Spaß macht, mit anderen Menschen zu arbeiten. Bei Ragnar hat man halt wirklich immer so das Gefühl gehabt, dass er doch einfach sehr in sich ruht auf der einen Seite, aber halt auch diese Ruhe und den Abstand zum Football genießt und gerne hat. Ich hatte gerade eben mal geguckt, also 2017 kam er zu den Lions, war dann zwischendrin mal ein Jahr, glaube ich, in Houston, immer bei den Colts, aber kam dann wieder zurück. Es war ein Spieler, der immer im Endeffekt auf der Streichliste stand. Also jetzt, man musste sich ja auch mal so ein bisschen vor Augen halten, was das für so einen Spieler über lange Sicht bedeutet, der halt immer quasi auf der Streichliste nach dem Trainingslager steht oder wenn der Kader von 19 halt runter verkleinert werden muss, was es mit einem auch macht. Und natürlich siehst du in den Videos immer, ja, danke und tolle Zeit und ihr habt mir die Chance gegeben. Aber wenn es dir halt ein paar Mal passiert und du jedes Mal wieder irgendwo davor bist, rausgeschmissen zu werden, das macht mit einem Menschen auch was. Und da ist die NFL natürlich so ein ganz hartes Business. Und umso schöner ist es natürlich auch, dass er hier bei den Lions seine Heimat gefunden hat, dann auf lange Sicht. Und vielleicht jetzt dann das Ganze übergeht in eine Coaching-Karriere. Who knows? Also auch was Langfristiges.
Würde mich freuen für ihn, auf jeden Fall. Du hast es vorhin schon angesprochen, ganz kurz, Hank Fraley und Petzing waren zusammen bei den Vikings und Petzing, man sagt es ihm zumindest zu, war mit Hank Fraley natürlich auch beide so ein bisschen dafür verantwortlich, dass Kirk Cousins auch diese Saisons gespielt hat, die er dann am Ende auch gespielt hat. Überragend sicher, was ihm sicherlich dann auch seine Verträge noch am Ende gebracht haben. Die Frage, glaubst du, dass das auch ein großer Faktor war bei dem Interviews, bei dem Hiring-Prozess, wo dann Hank Fraley auch nochmal mitgeredet hat, dass man da einfach auch gewisse Synergien weckt und sagt, okay, das hat schon mal funktioniert, warum denn jetzt nicht nochmal?
Naja, also wenn man sich das Interview anhört, ne, er rattert da ja an einer Stelle mal kurz runter, mit welchen Coaches er auch schon zusammengearbeitet hat. Ne? Ben Johnson gehört ja auch noch mit dazu. Die waren ja auch, er, Fraley und Johnson waren ja alle bei den Vikings gewesen, haben da ihre Berührungspunkte. Jonathan Gannon, mit denen hat er ja auch schon vor den Cardinals zusammengearbeitet gehabt, Kevin Stefanski. Ne? Die haben ja alle miteinander irgendwie zu tun. Man muss dazu sagen, das ist halt, die NFL und Coaching ist halt so ein ganz kleines bisschen ein incestuöses saarländisches Dorf, wenn man es so sehen will.
Jetzt können wir über die Saarländer herziehen, wo sie heute nicht da sind.
Ja, das dachte ich, dass das kommt. Jeder kennt da ja irgendwie jemanden, ne, oder jeden. Ne? Irgendwelche Verbindungen sind immer da, auch wenn es nur für kurze Augenblicke sind. Ich meine, was war das mit Ben Johnson? War es ja auch so, da gab es ja auch diesen kurzen Schnittpunkt mit Dan Campbell irgendwie bei den Dolphins oder was, bevor es zu den Saints rübergegangen ist, mit dem ganzen Piff und Puff und Puff, der da hinten dran steht, ja. Natürlich kennen die sich alle in irgendeiner Form und Weise. Natürlich haben die mal in irgendeiner Form und Weise fast alle mal irgendwie miteinander zusammengearbeitet. Ob jetzt die Kombination Fraley, Johnson und Petzing irgendwie ausschlaggebend gewesen sind im Hiring-Prozess, weiß ich halt nicht. Ich würde sagen, ja, ne, wenn Fraley sagt, oder ist so wie wenn du in der Firma arbeitest und einer deiner Angestellten sagt zu dir, ich kenne da jemanden, ne, oder derjenige, der sich da gerade beworben hat, den kenne ich, da kann ich ein bisschen Infos mit beigeben. Ne? Natürlich spielt das mit rein. Inwieweit das aber gewichtet worden ist, weiß ich nicht. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das, ne, so, ich kenne da jemanden, ne, dass das über das System reingekommen ist. Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Und letzten Endes ist halt auch wichtig, dass man als Team auch einfach Networking betreibt. Ne? Also man muss seine Finger irgendwo überall mit im Spiel drin haben. Weil wenn du das nicht hast, dann halt nicht irgendwie in deiner Offseason mal mit XYZ golfen gehst, dann bleibst du halt hinten dran. Ne? Und ähnlich ist es halt auch in einem Coaching-Karussell. Deshalb, ich weiß nicht, inwieweit das ausschlaggebend gewesen ist. Es hat ein bisschen was beigetragen, aber ich glaube eher, die Gesamtbetrachtung Petzing war mehr ausschlaggebend, als dass da irgendwelche Verbindungen zu aktuellen Coaches bestehen, um eine lange Rede in einen sehr kurzen Sinn zu verpassen.
Ja, ich glaube auch, dass es am Ende des Tages, es ist nicht von Nachteil, das ist, wie du richtig gesagt hast, auch im bei uns irgendwie mit Jobs und was man für Möglichkeiten hat, und man kennt da jemanden, der einem dann nochmal irgendwie eine Möglichkeit bietet. Das macht natürlich einen Einstieg leichter, aber wenn du auf der anderen Seite nie überzeugst in deinem Vorstellungsgespräch, dann werden sie sich auch nicht wegen dem Vitamin B nehmen, außer du kennst halt denjenigen so gut, dass du dann genommen wirst, und dann ist ja die Frage, wie gut und wie dauerhaft das Ganze ist, oder macht es halt wirklich Sinn? Und ich sehe es genauso. Ich glaube, Ben Johnson und er waren auch zusammen beim Boston College und da irgendwo eine Zeit schon als Trainer. Sie sind ja auch, das ist ja Trauzeuger, da war zumindest auf seiner Hochzeit bei Ben Johnson. Also es gibt halt, wie du sagst, überall diese Berührungspunkte. diese Coaching Trees, ob das jetzt McVay ist, ob das Shanahan ist, ob das wer auch immer, die sind halt da. Das zeigt ja auch einfach, dass die Coaches gute Arbeit machen, gute Koordinatoren hervorbringen, die dann woanders wieder Head Coach werden. Und ihr verzweigt dann die
Belichick Tree.
Wie bitte?
Es sei denn, du kommst vom Belichick Tree. Das ist ein absterbender Ass. Entschuldigung.
Naja, wer weiß, mit junger Frau, da geht noch mal was. Da können noch ein paar Kinder gezeugt werden, in die Welt gesetzt werden. Ich glaube, sein Sohn war doch auch irgendwie bei den Patriots, ich weiß nicht, Offensive Coordinator oder irgendwas. Also der hat ja auch den halben Coaching-Tree mit seinen Siblings, mit seinen Kindern aufgefüllt gehabt. Aber das führt halt selten zu irgendwas, war jetzt bei den Raiders auch so, dass Pete Carroll gleich seinen Sohn mitgebracht hat als O-Line-Coach und alle haben den Kopf geschüttelt und gesagt, what the fuck? Also, da sind dann die Ties zu eng. Hier, glaube ich, ist es ganz okay. Und Schaden tut's nicht.
Gut. Dann, Freunde, ich habe tatsächlich keinen Themenpunkt mehr, wo wir jetzt in der heutigen Folge noch haben.
Ich hätte noch einen. Einen kann ich noch. Ich mache einen auf Heinz Erhardt. Ich wollte es eigentlich schon letzte Woche gefragt haben, dachte mir dann, da warte ich auf die Vierergruppe, die ja heute wieder nur eine Dreiergruppe ist. Wenn ihr beide einen MVP der Saison 25 der Lions bestimmen könntet, wen hättet ihr und warum? Also MVP jetzt spielermäßig, nicht Coaches, spielermäßig.
Mhm.
Ja, hier, liebe Zuhörer, hier werden nur die guten Fragen gestellt.
Ja, das ist tatsächlich eine verdammt gute Frage.
Ich sag mal, man kann es sich einfach machen. Und ich würde irgendwie Amon-Ra aufs Tablett werfen, weil er halt wieder 1400 Yards übertroffen hat. Ich weiß gar nicht, 11 Touchdowns, glaube ich. Man hatte schon die Befürchtung nach seiner Knöchelverletzung, ich glaube, gegen Green Bay war es, dass er länger ausfällt, er kommt das nächste Spiel und performt da halt richtig gut. Er ist Mr. Zuverlässig, auch wenn er dieses Jahr nicht die Hände hatte wie die Jahre davor, sondern halt auch mal den einen oder anderen Ball hat fallen lassen. Auch da, wir sind da halt einfach einen sehr hohen Standard gewöhnt und sind dann enttäuscht, wenn er genau dieselben Fehler macht wie alle anderen auch. Das passiert halt mal. Ich frage erstmal Marius, ich denke mir noch irgendeinen schwierigeren aus.
Ja, also Amon-Ra war auch der Erste, der mir in den Kopf geschossen kam. Das wäre sicherlich der einfachste Pick. Penei Sewell ist für mich da noch einer, der ganz weit oben ist auf der Liste. Finde ich auch ein bisschen krass, dass er da nicht Protector of the Year geworden ist.
Wir haben keine Lobby.
Ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich der Grund. Und Defense-Seite Jack Campbell.
Den hatten wir auch letzte Woche schon. Also für mich, ich würde, wenn ich noch defensiv jemanden nehmen würde, Amik Robertson.
Ja.
Weil der für mich halt auch einer der Spieler ist, der so flexibel einsetzbar ist, der auch halt diesen Chip on the shoulder hat, der ihn immer wieder antreibt und auch immer wieder zu Höchstleistungen motiviert. Und auch da, ich glaube, er hat sich bei irgendwie, als er mal einen Ball rauspunchen wollte, die Hand gebrochen oder irgendwie die Finger oder was auch immer, hat trotzdem hinterher weitergespielt und so Geschichten. Also ich sehe ihn halt als einen sehr, sehr flexibel einsetzbaren Spieler, ob jetzt Nickel, ob Outside, Cornerback an. Und er ist höchstwahrscheinlich auch derjenige, der halt auch so einen Arbeitsethos mitbringt und halt einfach immer das Beste aus sich rausholen will und auch rausholt. Und von daher eher derjenige, den ich da nennen möchte.
Ja. Wen würdest du denn wählen? Lieber Moritz.
Ich bin überrascht, dass keiner von euch mit dem Spieler gegangen ist, der mich auch, ich sag mal, am positivsten überrascht hat im Gesamtspiel, also in der Gesamtbetrachtung. Was ist mit Jared Goff, ihr Hater?
Ja, auch der ging mir also, durch den Kopf.
Es
geht nur Liebe raus an Jared Goff.
Um meinen Gedankengang dazu zu beschreiben. Ich meine, Jared Goff ist halt so ein bisschen die graue Ente, graue Gans, wie auch immer man bezeichnen möchte.
Graue Eminenz.
Unserem Team. Nie ein sexy Trade gewesen, nie ein super sexy Quarterback gewesen, nie, keine Ahnung, die Levels von magischen Plays, wie es ein Mahomes und so weiter aufs Feld bringt und so weiter und so fort. Und er ist im Running Game, ist er halt mehr Freiheitsstatue als Lamar. Das, ja, ne, die Themen haben wir schon hoch und runter besprochen. Aber ganz ehrlich, guckt euch Jared Goff 25 an, wie er hinter unserer O-Line regelmäßig gemeuchelt wird und er trotz alledem eine wirklich starke Saison gespielt hat. Ne? Die Yards haben gepasst, das Play hat gepasst, ne? Er ist nicht verletzt gewesen, oder wenn er verletzt war, hat er sich nicht anmerken lassen, dass er schwer verletzt gewesen ist. Er hat immer das Beste gegeben, er hat sich immer mit reingehangen, hat sich immer darum gekümmert, dass das Team mit vorankommt. Und ja, MVP ist halt ein verkappter Quarterback Award, aber ganz ehrlich, Jared Goff hat ihn zumindest in den Lions mehr als redlich verdient. Mehr als redlich. Und ich bin auch der Meinung, das sollte man auf jeden Fall doppelt unterstreichen, Sternchen dran machen, gute Nudeln nehmen, schreiben.
Ja. Und die Schleife nicht vergessen.
Und die Schleife nicht vergessen drumherum.
Nein, du hast vollkommen recht. Also auch das ist einer, der alles, was du gesagt hast, passt. Mehr kann man dazu nicht sagen.
Okay. Ja, sehe ich genauso. Aber vielleicht ist es auch dieser Punkt, also das bei mir so, ich bin halt so von Jared Goff überzeugt, dass halt in solchen Fragen oder auch wenn wir oft Spieler-MVPs oder Gameballs oder so vergeben, ich bin halt so verwöhnt, was dieses Niveau von Jared Goff betrifft, dass der mir da gar nicht so direkt in den Sinn kommt, weil er einfach dann auch beispielsweise andere Spieler gut aussehen lässt in der Offense und die dann auf einmal mehr im Fokus stehen als er selber. Und das ist halt, glaube ich, eher so der Punkt. Jared Goff ist definitiv ein Spieler, der zu 100% seine Mitspieler besser macht und es schafft, den Fokus auf die Mitspieler zu lenken und auch im Hintergrund so viel dazu beiträgt, dass Spieler besser werden, dass Spieler so performen, wie sie performen. Und das geht oft unter, das stimmt schon.
Absolut. Also schön. Wir sind es gewohnt, dass er so gut performt.
Ja. Das lassen wir das als Abschlussfrage zählen?
Auf jeden Fall.
War schon eine David-würdige Abschlussfrage. Ja, dann, liebe Freunde, würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge. Lasst gerne mal eure Meinung zum MVP der Lions da. Ich finde, wir können diese Frage auch gerne in sämtlichen Social-Media-Gruppen, sei es WhatsApp, sei es Facebook, sei es Blue Sky, sei es Instagram, einfach mal diskutieren. Und seid gespannt auf die nächste Folge, vielleicht da schon mit ein bisschen mehr Insights zum Draft, denn auch wenn es noch 2,5 Monate sind, so langsam aber sicher, wird es an der Zeit, dass man sich damit beschäftigt. Und bis dahin, in den Worten von David, gehabt euch wohl, bleibt gesund. Und ja, ich gebe ab an, sucht euch aus, Christian oder Moritz.
Ich schließe mich meinem Vorredner an, wünsche eine schöne Woche. Wir haben jetzt bald Underwear Olympics vor uns und dann die Free Agency. Es bleibt spannend. Go Lions!
Go Lions!